Pitlane Crew, der F1 Podcast.
Hallo, liebe Zuhörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Pitlane Crew, eurem Formel 1 Podcast. Wir werden wie immer gehostet von meinsportpodcast.de. Heute mit mir dabei in sehr abgespeckter Runde ist unser lieber Dauergast, die Claudia.
Hallo.
Und ich, eure Moderatorin Dani. Wer heute leider nicht dabei ist, an dieser Stelle gehen auch schöne Grüße raus an unsere Rebecca, meine Co-Moderatorin. Die genießt gerade das Leben auf der schönen griechischen Insel Rhodos. Ja, Claudia, endlich haben wir mal wieder eine Rennbesprechung, würde ich sagen. Also so eine richtige, richtige Rennbesprechung. Nicht ein ständiges Geschwurbel von uns mit Silly Season und irgendwelchen Wünschen, Vorstellungen, Katastrophen. Sondern ich glaube, heute können wir mal wirklich ein bisschen Rennen besprechen, weil meiner Meinung nach hatten wir endlich mal wieder nach langer, langer Zeit ein richtiges Formel-1-Rennen. Findest du das denn genauso wie ich?
Ja, das hat mega Spaß gemacht, mal wieder zuzugucken. Also davor die Wochen waren ja so, der Start war, alles grufte sich ein, jeder fuhr so vor sich hin. Aber diesmal war halt alleine, weil ja schon in den freien Trainings der Regen da war, hatte man halt so ein bisschen das Gefühl, ah, das könnte mal ein komplett anderes Wochenende werden. Und so war es ja dann auch.
Also ich muss ja gestehen, ich schaue ja nie die Trainings. Es ist mir einfach, ich weiß nicht, zu langweilig. Da verlasse ich mich immer auf euch, meine lieben Formel-1-Freunde, dass ihr mir dann immer sagt, was da los war. Nee, ich war tatsächlich so in den ersten Rennrunden so ein bisschen fast schon wieder frustriert, weil es hat sich irgendwie nichts getan. Ich glaube, ich habe es sogar zu euch noch geschrieben, so, ja, super. Ich weiß wieder, warum ich Kanada nicht leiden kann. Und ich glaube, ich habe es gerade abgeschickt und auf einmal ging es dann los mit der ganzen Action. Die ganze Zeit war dann, glaube ich, auch das DRS noch nicht aktiviert. Da konnte keiner überholen und dann ging es los. Aber lass uns doch schon mal, du hast ja damit angefangen, in den Sessions vorher einsteigen, mit den Trainings, mit dem Qualifying und uns dann letztendlich über das Rennen sprechen. Nachdem das Wetter während der freien Trainings ja recht verheißungsvoll war, dass das Wochenende doch ein bisschen abwechslungsreich und spannend werden könnte, hat uns dann das Qualifying, hat es uns abgeholt oder waren wir etwas gelangweilt? Was ist deine Meinung dazu?
Nee, es hat ja schon gut angefangen, dadurch, dass der Regen ja da auch noch ein bisschen war. War es am Anfang natürlich nicht so. Die üblichen Verdächtigen sind hinten so ein bisschen rausgepurzelt in Q1. Aber dann, als es in Q2 ging, da wurde es ja dann so ein bisschen spannender. Aber also spannender will ich nicht sagen, aber interessanter, weil am Ende die beiden Ferraris rausgeflogen waren. Und damit habe ich zum Beispiel null gerechnet.
Ich tatsächlich auch nicht, aber was mich noch mehr schockiert hat, bevor überhaupt die Ferrari in Q2 rausgeflogen sind, dass Perez schon wieder nicht ins Q2 gekommen ist. Der ist einfach im Q1 bereits rausgeflogen, nachdem er jetzt, warum auch immer, 2 Jahre verlängert wurde, hat er es gerade mal auf Platz 16 geschafft. Was ist das bitte für ein Armutszeugnis gewesen?
Ja, also das geht dann halt auch gar nicht. Nicht für einen Fahrer, der die zweiten Punkte reinholen soll und dazu beitragen soll, Konstrukteursweltmeister zu werden. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es jetzt so in den letzten Rennen bei ihm eigentlich ständig weiter bergab geht. Jetzt ist er ja in Monaco auch von hinten gestartet. War alles sein Ding. Also er hätte das Auto nach vorne stellen müssen. Und gut, für den Abflug oder für den Abschuss in Monaco konnte er vielleicht nichts. Aber das wäre nicht passiert, wenn er weiter vorne gestartet wäre. Und dann sehe ich das aber wieder so, dass es dann wiederum doch seine Schuld ist, weil er die Leistung nicht abgerufen hat. Genauso wie hier dann halt auch. Also ich, in dem Auto hätte er definitiv bis ins Q1 kommen müssen. Das ist vor allem dann auch mit diesem Vertrag, den er dann unterschrieben hat. Er hätte eigentlich richtig gut in das Wochenende gehen müssen, ja, mit so einer Vertragsverlängerung im Rücken. Das ist natürlich halt mega gut eigentlich. Und dann bringt er so eine Leistung. Also absolut unakzeptabel.
Sehe ich genau wie du. Und Red Bull hat momentan noch Glück, auf Platz 1 zu sein, weil Ferrari dieses Rennen keine Punkte geholt hat. Weil die sind jetzt 50 Punkte im Vorsprung. Aber wenn Ferrari jetzt, keine Ahnung, irgendwo relativ weit vorne ins Ziel gekommen wäre, dann wäre der Abstand schon relativ gering. Perez hat jetzt das zweite Rennen in Folge keine Punkte geholt, ist auch in Italien nicht mit sehr vielen Punkten heimgekommen. Also Red Bull kriegt, glaube ich, dieses Jahr echt ein Problem, weil wir haben bei Ferrari einfach eine sehr starke Kombo mit Sainz und Leclerc und auch McLaren ist ganz schön auf dem Vormarsch. Wie es jetzt mit Mercedes aussieht, die hatten auch ein super starkes Wochenende. Ob das jetzt eine Eintagsfliege war oder ob die Tendenz da nach oben geht, müssen wir mal abwarten. Aber ich glaube, wenn das so weitergeht, dann holt Red Bull definitiv nicht den Konstrukteurs-WM-Titel.
Also ich würde jetzt auch erstmal McLaren und Ferrari als die direkten Verfolger ansehen und auch eher auf die beiden dann halt achten. Für Mercedes grenze ich so ein bisschen aus noch. Auch wie du sagst, halt, weil man sehen muss, was jetzt in der Zukunft oder in die nächsten paar Rennen dann halt bringen. Aber wie du sagst, die anderen Teams haben zwei Fahrer, die, wenn wirklich das Wochenende mal komplett rund läuft, doppelt punkten können. Und dann, wenn Perez die Leistung weiterhin so abliefert, wie er es gerade macht, dann wird das nichts. Und dann ist der Konstrukteurstitel halt auch echt in Gefahr.
Ja, also ich habe ja meine Meinung dazu. Ich glaube, dass er diese Verlängerung auch nur bekommen hat, weil Max das explizit so möchte und vielleicht sogar auch damit gedroht hat, dass er ja sich ein anderes Team sucht, wenn Perez nicht weiter im Cockpit bleibt. Ja, wir können hier an der Stelle wieder nur spekulieren, wie die Internas sind. Kriegen wir ja leider nicht mit. Ich denke, Netflix wird da auch kein Licht ins Dunkel bringen, weil Red Bull der da immer so ein bisschen ja, hinterm Berg hält, sind einfach nicht Haas. Schwierig auf jeden Fall. Wie gesagt, Perez nicht mal ins Q2 gekommen. Die Ferrari haben sich auch nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert, dieses Rennen. Und auch dieses Qualifying. Hatten wir dann positive Überraschungen im Qualifying? Also ich würde definitiv sagen, der Pole-Sitter war eine große Überraschung, oder? Russell?
Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also weder in den Trainings, dass er da irgendwie da vorne mal, ja doch, FP2 war da auf 2. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er das halt so durchzieht und dann im Q3 dann auch wirklich dann da vorne steht. Ich hatte tatsächlich noch so ein bisschen dann doch mit Verstappen gerechnet. Also irgendwie muss man den ja dann doch immer auf dem Schirm haben. Da läuft es vielleicht vorher nicht so gut, aber irgendwie kriegt er es im Qualifying dann ja hin. Und also ich meine, wir müssen ja hier auch dazu sagen, dass Russell einfach die Zeit als erster gesetzt hat. Ne? Wenn der Verstappen die Zeit jetzt gemacht hätte und dann hätte Russell die erst, dann wäre es Verstappen ja trotzdem wieder auf Pole gewesen.
Das war aber auch tatsächlich was richtig Kurioses. Die sind ja auf die tausendstel Sekunde zur gleichen Zeit ins Ziel gefahren. Kannst du dich erinnern, dass wir sowas schon mal hatten? Also ich tatsächlich nicht.
Also aktiv dran erinnern kann ich mich jetzt wirklich nicht. Ich habe es tatsächlich dann auch nachgelesen, dass es irgendwann mal so weit war. Ich meine, da wäre Frenzen vorne mit drin gewesen. Ich weiß nicht, ob es Schumacher auch war, aber bevor ich das jetzt hier vollkommen durcheinander war, da waren es auf jeden Fall drei Fahrer, die exakt die gleiche Zeit gesetzt hatten.
Ja, dann ist es ja schon eine ganze Zeit her, aber das fand ich sehr kurios. Nur fand ich, wenn ich mir jetzt so nochmal die Zeiten ansehe, war es ja bis P5 eigentlich auch ziemlich knapp. Norris ist ja auch wirklich im Millisekundenbereich hinter Verstappen über die Ziellinie gefahren. Ja, das freut mich. Also ich finde es tatsächlich viel angenehmer und spannender, wenn die Abstände ja nicht so extrem sind. Dann hast du wirklich Hoffnungen aufs Rennen. Wie ergibt sich das? Und da muss ich sagen, merkt man langsam, dass die Dominanz nicht unbedingt am Ende ist. Verstappen bleibt ja nach wie vor der überragende Fahrer, der er ist. Aber dass die Abstände ein bisschen geringer werden, das gibt mir echt Grund zur Hoffnung.
Ja, das ist ja jetzt schon das zweite Rennen, wo man merkt, dass die Abstände in dem Qualifying halt geringer werden. Und das finde ich halt auch mega interessant. Also es ist halt nicht, dass du davor sitzt und man halt einfach direkt von Anfang an weiß, hör, der Verstappen, der macht das jetzt wieder mit einer Sekunde Vorsprung, mit einer halben Sekunde Vorsprung, sondern es sind auch die anderen, die jetzt dazu beitragen können, dass es echt knappe Geschichten werden. Und jetzt bei den Bedingungen auf der Strecke war das natürlich halt mega. Also selbst, also Oscar Piastri dann auf 4 war auch nicht weit weg. Ricciardo, der die letzten Rennen überhaupt nichts auf die Kette gekriegt hat, ist einmal auf einmal da im Regen. Also was war das im Qualifying halt für eine Leistung? Und über das Rennen braucht man dann nicht groß zu sprechen. Aber jetzt einfach nur aufs Qualifying gesehen, war halt eher Hamilton derjenige, der so ein bisschen hinten hinterher hing.
Ja gut, der hat keinen Bock mehr, das wissen wir. Also nicht falsch verstehen. Kein Bock ist vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt, aber der, ja, ich denke, seine Motivation aus dem nicht so gut funktionierenden Mercedes aus dem Jahr 2024 was rauszuholen, ist wahrscheinlich auch überschaubar. Ja, positiv können wir auf jeden Fall mal hervorheben, dass beide Racing Bulls wirklich ein gutes Qualifying-Ergebnis erzielt haben, mit Ricciardo auf 5 und Tsunoda auf 8. Also beide Fahrer wirklich echt stark. Tsunoda diese Saison für seine Verhältnisse wirklich super stark. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt mal wirklich ein bisschen eine Leistungskurve hat, die nach oben geht. Und positiv zu erwähnen, es sind auch beide Aston Martin ins Q3 gekommen. Sogar unser Lance Stroll in seinem Heimrennen.
Ja, das ist doch auch mal was, oder? Dass er da das geschafft hat, vor heimischem Publikum das Auto unbeschadet in Q3 zu bringen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin kein Freund von ihm, aber der P9 war ihm da entsprechend dann halt gegönnt, um ein bisschen was zu zeigen. Aber was ich auch supi fand, war, dass Albon es auf Platz 10 noch gerade so geschafft hat, in Q3 zu kommen. Weil ich irgendwie habe ich ja diese Saison viel mehr von Williams erwartet, schon viel früher. Und dass sie jetzt aber wieder in eine Richtung kommen, wo sie dann auch wieder mit aufmischen können, finde ich, macht dann Spaß zuzugucken.
Da bin ich absolut bei dir. Und ich finde so eine Diversität der Teams auch sehr erfrischend, weil immer nur die gleichen Teams super stark, das langweilt einen auch. Fand ich mal wieder ein sehr erfrischendes Qualifying, auch gerade was die Ergebnisse angeht. Welche Erwartungen hattest du denn an das Rennen nach diesen Qualifying-Ergebnissen?
Ja, auf jeden Fall, dass es auch wirklich viel verspricht aus dem Qualifying heraus halt, weil die verschiedensten Teams da vorne mitgemischt haben und aber auch, dass ein gutes Rennen dann halt wird, weil ich so immer das Gefühl habe, dass Norris, wenn er dann halt da vorne ist, auch ein Megakämpfer ist und halt auch wirklich sein Bestes versucht, um dann noch weiter nach vorne zu kommen oder den Schritt dann halt entsprechend zu machen. Und das hat natürlich halt ein bisschen gedauert. Aber man darf dann natürlich auch nicht vergessen, dass es dann halt auf der Strecke ja doch dann ziemlich nass war und sie dann erstmal eine Zeit lang nur hintereinander hergefahren sind. Wobei ja die Haas dann mit ihrer Strategie, auf den Vollregenreifen zu gehen, ja in der ersten Runde schon mega für Action gesorgt haben und der Magnussen da durchs Feld geflügt ist, als gäbe es kein Orgen. Also das fand ich halt mega. Da hast du im ersten Moment gedacht, Wahnsinn, coole Strategie, vielleicht schaffen die ja mal was.
Ja, das Problem war dann ja nur, dass die zu schnell durch waren und sie wechseln mussten und dadurch war dann der Vorteil auch zunichte. Aber fand ich auch super, dass sie so mutig mal was anderes ausprobiert haben. Mich hat es generell gewundert, dass fast alle anderen Teams auf dieser super nassen Strecke mit den Inters unterwegs waren. Also das spricht dann natürlich wieder nicht so ganz für die Pirelli-Wet-Mischung, da ja, beschweren sich ja die Fahrer schon seit Jahren drüber, dass die wohl so gar nicht funktionieren. Aber Chapeau an das Haas-Team. War mutig. Sie wurden zumindest ein bisschen belohnt. Problem war dann einfach nur, dass die zu schnell durch waren.
Ja, das war dann hinten raus natürlich halt nicht so ganz so richtig. Wir hätten jetzt oder wir könnten jetzt hier auch wieder in die Glaskugel gucken und sagen, wenn es weiter geregnet hätte oder wenn der Regen stärker geworden wäre. Aber das ist halt auch wieder hätte Fahrradkette, dann hätten sie halt vielleicht noch weiter vorne landen können. Aber es ist so, wie es ist. Und im ersten Moment haben sie aber Spaß gemacht zuzugucken. Und ja, dann wurde es trocken. Und klar, da fing es dann an, so ein bisschen dann halt gegen sie zu spielen. Wobei man ja dann auch also sagen muss, dass ja Norris dann halt länger draußen bleiben konnte. Und was hat der da für Runden hingezimmert? Sag mal, das war doch unglaublich. Der war eine Sekunde, anderthalb nachher schneller. Was wäre da möglich gewesen, wenn da nicht das Safety Car gekommen wäre?
Oh ja, ich habe auch geflucht, wirklich. Ich weiß nicht, ich war so ein bisschen im völligen Gefühlschaos das ganze Rennen über. So zu Beginn dachte ich, sehr verhaltener Start, die sind alles sehr, sehr vorsichtig, was ja okay ist bei diesen Streckenbedingungen. Aber irgendwie sind die dann alle nicht so ganz aus den Gängen gekommen. Da hat sich dann gefühlt jeder so in den ersten zwei, drei Runden ein bisschen Platz geschafft. Die sind ja dann wirklich so alle mit 2 bis 3 Sekunden Abstand hintereinander hergebummelt. Und ich habe das gesehen und dachte mir so, ach nee, nicht schon wieder so ein langweiliges Rennen. Verstappen läuft da wieder durch, keiner wird ihm gefährlich. Keiner kommt wirklich irgendwie mal nach vorne, bis dann die Strecke langsam anfing abzutrocknen. Und dann hat ja wirklich Lando in 7 Meilenstiefeln aufgeholt, ist dann da durchs Feld gepflügt, wie du das schon gerade festgestellt hast. Und dann saß ich ganz gebannt vor dem Fernseher. Dann kam irgendwann die Einblendung, dass DRS jetzt aktiviert ist. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht war es deswegen die ganze Zeit so langweilig. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt, dass das DRS noch quasi nicht erlaubt war. Und dann ging es ja richtig runden, wie du sagst, bis zu diesem blöden Safety Car. Das hat uns dann alles zunichte gemacht, weil, ja, hätte Fahrradkette, wie du auch schon wieder gesagt hast. Es ist nun mal, wie es ist, aber ja, ich glaube, von Sieg verschenken kann man da nicht sprechen. Das Problem ist natürlich einfach den Riesenabstand, den er sich dann da auch noch mit seiner Strategie rausgefahren hat. Den hat er natürlich eingebüßt, weil die Slicks einfach viel zu lang gebraucht haben, um irgendwie auf Temperatur zu kommen. Da hat er ja unglaublich viel Zeit auf der Strecke gelassen. Nun gut, aber das Ergebnis war vielleicht nicht das, wie wir es uns erhofft haben, dass ein McLaren gewonnen hat. Aber wir haben natürlich Hoffnung, dass McLaren die Red Bulls noch ein bisschen häufiger ärgern kann im Laufe der Saison, oder?
Ja, definitiv. Irgendwie hat man halt auch das Gefühl, dass sie sich jetzt so eingegroovt haben. Die Updates, die kommen in kleinen Schritten, scheinen ihre Wirkung zu haben. Und ja, ich gönne euch natürlich von ganzem Herzen den Norris-Sieg, wenn ihr in Spa seid und das live erleben dürft.
Wenn wir Rebecca nicht dazu kriegen, ihr T-Shirt zu Hause zu lassen, dann wird das nichts mit dem Lando-Sieg. Um unserer ganz kurz aufzuklären, das ist so ein mittlerweile schon Running Gag unter uns geworden. Rebecca zieht super gerne ihr Lando Norris T-Shirt an und immer wenn sie es anhat, passiert irgendein Mist. Also entweder Lando baut Scheiße und fällt dann mehrere Plätze nach hinten oder es gibt wieder irgendeine Strategiefehlentscheidung. Auf jeden Fall ist dieses Shirt der Oberjinx und dann funktioniert einfach nichts. Quasi der Rossberg der Boxengasse. Und Rebecca muss dieses T-Shirt daheim lassen. Wenn ihr das genauso seht wie ich, dann lasst uns doch mal irgendeinen Kommentar da, sei es auf Instagram, TikTok oder auch in unseren Kommentaren bei Spotify, damit wir Rebecca überreden können, dieses Shirt daheim zu lassen, damit Lando Norris in Spa gewinnt. Ich zähle auf euch.
Ja, liebe Rebecca, ich schließe mich dem an. Du musst leider dieses Shirt zu Hause lassen. Damit das in Spa was wird und ihr da richtig was zu feiern habt.
Vielleicht sollten wir uns einfach Red Bull oder Max-Shirts zulegen, in der Hoffnung, dass sie den gleichen Effekt haben.
Ha, ich weiß nicht, im Moment sind die Red Bull-Sachen, glaube ich, gar nicht so gejinxt. Deswegen, also ich habe meine Jacke ja schon seit Monaten, Jahren im Keller eingeschrumpft in der Tüte liegen. Vielleicht sollte ich die mal wieder rausholen, damit die den gegenteiligen Effekt hat.
Aber Rebecca ist doch der wahre Jinx. Also von daher hoffen wir einfach, wenn sie irgendwas von Red Bull trägt, dass Red Bull auch ausfällt.
Ich leihe euch die Jacke gerne für Spar.
Bitte, bitte. Kommen wir doch mal wieder zurück zu unserem doch sehr spannenden Rennen, wo wir gerade noch bei McLaren sind. Also mir hat ja schon ein bisschen das Herz geblutet, weil Piastri ja wirklich ein super solides Rennen gefahren ist, dafür, dass er erst in seiner zweiten Saison ist. Er hat es mit dem Reifenmanagement ja relativ gut hinbekommen. Ja, und dann kommt einfach dieses zweite Safety Car, die Mercedes ziehen sich nochmal neue Mediums auf. Und dann wird der arme Kerl ja einfach so aufgefressen. Das tat mir unglaublich leid, weil er ja wirklich ein super tolles Rennen gefahren ist, teilweise super schnell unterwegs war, dass man meinen konnte, zieht er jetzt noch an Norris vorbei? Kommt er vielleicht auf P2? Oder könnte er sogar vielleicht Max noch gefährlich werden? Und dann wird er einfach aufgefressen und kommt nur als Fünfter ins Ziel. Das hat mir dann schon ein bisschen leid getan für ihn.
Ja, für ihn wäre definitiv schöner gewesen, wenn er auch noch auf dem Podium gelandet wäre, weil da sein Rennen war einwandfrei, der hat keine Fehler gemacht. Hätte Norris, glaube ich, tatsächlich das ein oder andere Mal vielleicht überholen können. Ich weiß nicht, ob da so ein bisschen auch so ein bisschen Teamorder mit dabei war, aber das ist halt Unterstellung jetzt hier. Aber ich hätte ihm das auch so gewünscht, dass er das nach Hause bringt. Aber klar, mit dem, dass die Mercedes da nochmal die Reifen wechseln, damit war das dann klar, dass die sich den noch schnappen und ihn dann halt überholen.
Ja, Team Order kann ich mir schon vorstellen, weil Piastri ist momentan, ich habe gerade auch mal nachgesehen, mit 81 Punkten Sechster der Fahrerwertung und Norris ist mit 131 Punkten auf Platz 3, also wirklich nur 7 Punkte hinter dem Platz 2, dem Charles Leclerc. Also kann ich mir schon vorstellen, dass McLaren da irgendwo eine Order durchgefunkt hat, weil da geht es um wichtige Punkte, dass man dann wirklich eventuell noch vom ersten Platz träumen kann in der Gesamtwertung, aber zumindest mal dann für den Vizetitel. Und da wäre es dann schon schade, wenn er die Punkte dann irgendwie verschenken würde. Aber ja, ich denke, Oscars Zeit wird auf jeden Fall noch kommen.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie du sagst, der fährt seine zweite Saison. Das ist eine Mega-Leistung, die der da hinblättert. Der holt, wenn es möglich ist, entsprechend die Punkte. Der hilft dem Team dabei, die Punkte einzuheimsen. Wenn er das Wochenende stärker ist, hat man halt auch das Gefühl, dass McLaren ihn da dann auch unterstützt und dass er dann derjenige ist. Aber jetzt so langsam kommt dann auch die Zeit, wie du sagst, der Norris ist auf P3 jetzt gerade in der Fahrerwertung und der Piastri halt weiter hinten, dass da jetzt so die Zeichen dann halt gesetzt sind und gesagt wird, so pass auf, wir gehen jetzt den Weg und ne, wir wollen uns die Fahrer so sichern, aber halt auch in der Konstrukteurs-WM so weit wie möglich oben stehen. Und ich glaube, die haben da intern auch eine sehr gute Kommunikation und sind da, glaube ich, auch total offen. Also auch wenn ich Zac Brawn jetzt nicht so für mega sympathisch finde, wenn ich den sehe, aber alleine das Tattoo, das er sich hat wieder stechen lassen für den Sieg von Lando. Wie soll das denn mal werden, wenn die nur noch gewinnen? Dann ist der Mann ja eine einzige Landkarte an Strecken.
Wäre doch auch mal was. Das ist zum Beispiel aber auch eine Sache, da muss ich mich mal persönlich revidieren. Ich bin ja auch immer total anti-Zac Brawn gewesen. Du wirst dich bestimmt erinnern, dass ich da immer federführend vorne dabei war, über ihn zu schimpfen, aufgeblasener, arroganter Typ. Und ich mag den ja gar nicht, so richtig typischer Ami-Arsch eben. Nur, ich finde jetzt gerade so im letzten halben Jahr, ist er mir irgendwie doch sympathisch geworden, weil er irgendwie doch so eine lockere Art an sich hat. Und hey, dass er sich diese Tattoos machen lässt. Ich glaube, Lando hatte sogar zum Teil die Tattoo-Maschine in der Hand und durfte da auch mal ran. Und ich glaube mittlerweile, dass er eine ganz, ganz wichtige Schlüsselfigur in diesem Team ist, dass er das Team zusammenhält, dass er da eine gute Stimmung reinbringt. Also ich muss mich da, wie gesagt, einfach mal selbst revidieren, dass so meine anfängliche Abneigung ihm gegenüber, doch langsam am Kippen ist. Ich glaube, ich habe da so ein bisschen falsch gelegen, was den Zac Brown angeht. Also ne, mittlerweile ist er mir dann doch tatsächlich sympathisch geworden.
Ja, ich finde, er wirkt auch irgendwie lockerer, wenn er dann mal im Bild zu sehen ist. Und er ist bei F1 TV auch manchmal dann von der Box aus mit reingeschaltet. Ich mag das tatsächlich, wenn er da ein bisschen erzählt. Und es hat sich halt auch irgendwie so im gesamten Managementfeld, also in den Teamleitungen so viel getan. Also in Toto Wolff, den fand ich halt am Anfang halt auch super sympathisch. Jetzt ist er nicht mehr ganz so sympathisch. Liegt vielleicht auch daran, dass sie dann halt nicht mehr gewinnen und er halt einfach nur gucken muss, dass er das Team jetzt dann da zusammenhält. Christian Horner fand ich halt in der Anfangsphase zu Vettel-Zeiten halt auch einen mega jungen, als Teamchef halt, da dann halt schon Erfolge einzufahren und so. Mittlerweile geht er mir nur noch auf die Nerven. Ich kann den auch nicht mehr sehen, der wenn er dann ständig eingeblendet wird, dann denke ich, oh, ich tu den weg. Und wen ich aber auch total mag, ist halt Fred Vasseur. Wenn der da rumturnt für die Ferraris, ich finde den auch total sympathisch. Den könnte ich auch irgendwie knuddeln.
Ja, den finde ich auch echt sehr, sehr amüsant und erfrischend. Gerade wenn man ihn so vergleicht mit seinem Vorgänger. Da bin ich absolut bei dir. Welche Einstellung ich nicht teile, ist deine Einstellung über Toto Wolff. Ich fand den eigentlich immer sehr unsympathisch. Der hat mich total genervt. Auch immer mit seinem Sandbagging, egal wann du ihn gefragt hast. Ach ja, es ist wieder schwierig. Und dann kam wieder Hammer Time und wieder die Superdominanz. Und dann immer dieses arrogante Geschwafel von ihm. Und ach, der Louis hier und der Louis da und der Valtteri. Und oh, ich konnte es nicht mehr hören. Und jetzt, seit der Erfolg ausbleibt, ist er ein bisschen geerdeter, finde ich. Also klar, er bleibt immer noch so dieser ein bisschen snobbische Typ. Aber er ist realistischer, also er wirkt auf mich nicht mehr ganz so super mega arrogant, sondern einfach ein bisschen reflektierter. Er weiß mittlerweile, dass die Karre Mist ist. Er versucht auch gar nicht mehr nach Ausreden zu suchen, wie wir sie ja relativ lang gehört haben. Ja, wir verstehen das Auto nicht mehr. Eventuell empfinde ich das aber auch nur so, dass er gar nicht mehr so ein stark frequentierter Interviewpartner bei Sky ist, dadurch, dass sie ja eher im Mittelfeld rumgurken und keine Erfolge einzielen und nicht mehr aufs Podium fahren, da ist er halt jetzt auch nicht mehr so die Number One, wenn es darum geht, Interviews zu führen. Außer Sky will mal wieder wissen, was ist mit Mick?
Ja, genau. Also es ist ja bei den TV-Sendern immer der Fall, dass dann halt genau die Teams, die dann erfolgreich sind, dass sie sich dann immer da die Partner dann halt auch nur raussuchen und weniger mit denen reden, die nicht so ganz so erfolgreich sind. Ne? Klar, dann war das eine Phase lang mit Red Bull und Vettel. Dann haben sie der ständig Christian Horner zu Besuch gehabt. Dann war Toto Wolff, dann hatten sie den ständig zu Besuch. Klar, passte natürlich auch wegen der Sprache. Da konnten sie dann immer schön alles auf Deutsch mit dem machen. Und es ist natürlich halt auch irgendwann nervig, wenn du immer die gleiche Nase vor der Kamera hast und der immer sagt, so ja, war alles toll und alles tutti. Und am Anfang haben wir gedacht, wir bekommen hier gar nichts hin. Und also immer die Teams, die dann halt groß mit Erfolg gekrönt sind, landen dann in der Berichterstattung natürlich dann auch immer relativ weit vorn. Ja, deswegen bin ich auch gar, also ich schaue halt F1 TV und da nimmt man die, die gerade so über den Weg laufen. Und das ist immer ein buntes Potpourri.
Ja, mir ist tatsächlich zum ersten Mal wieder aufgefallen in so einem Rennwochenende, dass man vom Mittelfeld und den Schlusslichtern eigentlich mal wirklich fast gar nichts mehr mitgekriegt hat, weil es an der Spitze wirklich mal wieder ein spannendes Rennen war, so wie früher eigentlich. Also wenn du dir dann mal die Ergebnisse nochmal zu Gemüte führst, sieht man dann, dass zum Beispiel Aston Martin klammheimlich auf 6 und 7 ins Ziel gekommen ist. Ist dir das im Rennen aufgefallen? Weil mir persönlich tatsächlich gar nicht.
Nee, überhaupt nicht. Überrascht mich jetzt gerade auch irgendwie total. Hätte ich irgendwie überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Aber da haben sie dann in Kanada auch wieder gut Punkte eingeheimst und auch Lance Stroll hat es nach Hause gefahren. Ich hatte eher das Gefühl, dass Alonso irgendwie so ein bisschen mehr zu kämpfen hatte, auch dieses Wochenende wieder. Aber das Ergebnis spricht ja gar nicht dafür. Vielleicht ist es auch einfach bei mir falsch abgespeichert. Aber dann muss man dann in dem Zusammenhang auch direkt sagen, dass beide Alpine ja auf 9 und 10 auch ins Ziel gekommen sind. Habe ich auch gar nicht so.
Ich muss es gestehen, ich auch null. Das ist total untergegangen bei mir, weil man sich ja wirklich eigentlich nur so bis P5 während dem Rennen so richtig beschäftigt hat, weil da doch viel Action war. Nur, was vielleicht so ein bisschen ergebnisverzerrend ist, ist natürlich auch die Tatsache, dass beide Ferrari und der Perez nicht ins Ziel gekommen sind. Und jetzt stell dir die drei nochmal vor, die wären ja wahrscheinlich definitiv vor den Aston Martin ins Ziel gekommen, wenn es Ferrari kein Wochenende zum Vergessen hätte. Und dann wären die ja auch schon nur noch auf 9 und 10 ins Ziel gekommen, was dann immer noch ein paar Pünktchen wären. Aber ich glaube, da sind sie dann eher da angesiedelt, wo sie auch hingehören. Aber man muss auch natürlich dazu sagen, das schafft nicht jedes Team, die Chancen auch zu nutzen, wenn sie mal da sind. Gibt es ja auch genug, die werfen das dann weg.
Ja, genau, und hinten raus dann halt, ne?
Genau. Und da muss man sagen, die haben eigentlich genau das geleistet, was sie leisten sollten. Also, dass sie schneller als die McLaren oder die Mercedes sind, da hätte natürlich keiner mit gerechnet. Aber sie haben die Racing Bulls in Schach gehalten. Das müssten, glaube ich, so aktuell deren Gegner sein, weil Mercedes und so, die sind dann schon wieder zu weit weg. Ich habe die Tage dazu aber auch was ganz Lustiges gesehen, und zwar ein Zitat von Lance Stroll, der anscheinend in den letzten Rennen ein bisschen Oberwasser gewonnen hat. Es ging ihm wohl darum, dass ja so viele Leute immer sagen, dass Alonso so super gut ist und dass er ihn ja in den letzten Rennen mehrfach geschlagen hätte. Und dann, ich zitiere, "So take it as you want." Wie arrogant und überzeugt willst du von dir sein?
Ja, Lance Stroll.
Ja. Awkward. Aber so richtig. Ja, es ist Lance Stroll. Aber wir verzeihen es ihm, da er ja ein Heimrennen hatte. Da darf er auch mal komische Sachen von sich geben.
Ja.
Und irgendwann muss er ja auch mal in Papas Fußstapfen treten, nicht wahr?
Ja, also hoffentlich nicht als Nachfolger, als Teamleiter oder sowas. Also. Da fragt man sich auch manchmal, liegt das jetzt daran, dass er halt einfach schon mit dem Geld so aufgewachsen ist und dass er dadurch seine arrogante Art und Weise halt einfach hat? Aber ich möchte ihn auch gar nicht kennenlernen. Also mir reicht das alleine, wenn ich den dann nur sehen muss, irgendwo eingeblendet. Aber mit der Aussage ist ja auch wieder, ja.
So take it as you want.
Ja, genau.
Oh mein Gott, ja, das hat mich etwas sprachlos zurückgelassen. Weiterhin sprachlos zurücklässt mich mal wieder, ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll, Klick, Sauber, nein, wir haben uns ja auf Sauber geeinigt. Boah, die hatten ja auch wieder ein Wochenende zum Vergessen, ne? Joe ist als Letzter ins Ziel gekommen, Bottas auf 13, was ja dann auch eigentlich Drittletzter ist. 13 klingt nicht ganz so verkehrt, aber es sind ja auch unglaublich viele ausgeschieden. Bei denen läuft ja auch wirklich gar nichts. Momentan immer noch einziges Team ohne Punkte. Was war da schon wieder los?
Ja, keine Ahnung. Die haben wirklich nichts auf die Kette gekriegt. Im Q1 direkt raus. Beide dann auch entscheiden sie sich halt für einen Boxengassenstart, weil sie am Auto dann doch noch was geändert haben. Hey, vielleicht muss man denen zugute halten, dass sie beide Autos ins Ziel gebracht haben und nicht in irgendeinen von diesen freaky Unfällen verwickelt wurden, dass sie halt da dann nirgendwo in der Nähe waren und die Autos ins Ziel bringen, aber ja, um die Laterne am Schluss zu halten, weiß ich jetzt auch nicht. Also der Anspruch sollte da definitiv schon höher sein. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, ne, inwieweit da die jetzt da auch noch die Kraft in dieses Auto reinstecken, ab wann Audi das Zepter übernimmt. Spielt das eine Rolle, spielt das keine Rolle? Also ich denke mir halt immer, das dürfte keine Rolle spielen. Du musst ja als Unternehmen so weitermachen, ja, dass du halt versuchst, immer das Beste zu geben. Und ich glaube auch nicht, dass die dieses Jahr überhaupt mal punkten.
Schwierig. Also wenn es nicht mal wieder irgendwie so ein komplett katastrophales Rennen gibt, bei dem 5, 6, 7 Fahrer ausfallen, sehe ich da auch ein bisschen schwarz.
Ja, also ich meine, jetzt hatten wir ja ein paar Ausfälle, aber sie haben es dann halt trotzdem nicht hingekriegt. Also, ja,
Wo wir wieder
deswegen.
beim Thema Chancen nutzen wären.
Ja.
Genauso Williams, die nutzen momentan ihre Chancen auch nicht so ganz. Also die sind momentan vorletzter in der Gesamtwertung, haben tatsächlich nur in einem Rennen, und das müsste letzte Woche in Monaco gewesen sein, 2 Punkte nach Hause geholt. Für die sieht es auch absolut gar nicht rosig aus dieses Jahr. Die haben ja auch jetzt in Kanada beide Autos nicht ins Ziel gebracht.
Ja, wobei man jetzt natürlich bei Albon dazu sagen muss, da konnte er nichts für, ne? Ist abgeschossen worden von Sainz.
Das ist so.
Die Frage wäre halt aber, wäre er in den Punkten gelandet? Aber wie du eben schon mal gesagt hast, ne? Die Top 5, die waren so spannend, dass man so das Hintere irgendwie gar nicht mehr berücksichtigt hat, sondern du dich nur darauf fokussiert hast, was passiert da vorne. Und deswegen sind dann halt auch so Sachen dann irgendwie einfach untergegangen. War er da auf einem guten Kurs? Ich hab's nicht mehr im Kopf.
Geht mir leider genauso. Du hast ja wirklich nur die Spitze gesehen, weil da war es so spannend. Und dann irgendwo oben links in der Ecke Yellow Flag und du dachtest dir dann schon so, oh nee, was ist da jetzt los? Nur hatte ich das Gefühl, dass da wieder irgendwelche Fehlinformationen ganz oft durchgegeben wurden. Es war bestimmt 2, 3 Mal, dass Yellow Flag angezeigt wurde und dann wieder Track Clear und grün und alles in Ordnung. Wirklich innerhalb von ein paar Sekunden. Und bei den 2 Safety Cars war es ja dann auch jedes Mal so, dass du die Spitze vorne gesehen hast. Dann siehst du Yellow Flag und im nächsten Moment schwenken sie um und du siehst dann schon den Schrotthaufen und hast aber eigentlich keine Ahnung, was da jetzt genau passiert ist. Und wo die vorher standen und wer der Übeltäter war, ja wirklich dann auch nur in den Zusammenfassungen am Schluss.
Ja, ich glaube, da ist der ein oder andere halt mal irgendwie über den Curb drüber gehüppelt oder sowas und über die Wiese. Aber ich glaube, die Regie fand das dann auch nicht allzu spannend, die dann noch einzublenden und dann zu zeigen, warum wir da jetzt 3 Sekunden die gelbe Flagge gesehen haben. Also ich finde, da haben sie diesmal dann alles richtig gemacht, bevor die Spitze halt einfach ja gute Bilder gezeigt hat. Und ich finde, wenn das halt ist, dann musst du auch nicht Bilder suchen von Fahrern, die irgendwo abfliegen oder so, sondern dann kannst du das halt genau so laufen lassen, wie sie das jetzt dann auch gemacht haben. Also von daher war das eigentlich ganz gut.
Das ist so. Und man hat ja tatsächlich dann auch mal gesehen, weil ja auch Max Verstappen sehr häufig eingeblendet war, dass auch ein Max Verstappen Fehler machen kann. Und da vermute ich, der muss mittlerweile wirklich ans Limit gehen, um da vorne mitfahren zu können, beziehungsweise nicht um vorne mitfahren zu können, sondern um Siege einfahren zu können. Der ist ja auch einmal irgendwie abgeflogen und hat das Auto dann gerade noch so gefangen. Also wenn Max anfängt, Fehler zu machen, vermute ich, dass er wirklich das Auto auch mal überfährt.
Ja, und genau
Was
das
mir.
ist doch jetzt das, was wir dann auch sehen wollen, ne? Dass er anfängt,
Ja.
die Fehler zu machen. Und wirklich, es war ja da auch in der, war es die letzte Runde, als er da fast mit dem Hinterrad in der Wall of Champions gelandet ist. Boah, ich stell dir mal vor, der wäre da reingeknallt. Was wäre das noch gewesen? Also, er hat das gerade noch abfangen können, aber er macht Fehler und er fängt an, die Fehler zu machen. Und ja, jetzt sehen wir dann halt in den nächsten Rennen, ob er sich wieder fängt oder ob, wenn der Druck halt weiter steigt, ihm dann weiter diese Fehler passieren und wir weiter andere Gewinner vorne haben.
Ich bin auf jeden Fall happy, weil dann bekommen wir wohl doch noch eine spannende Saison. Entgegen unserem Gemecker und Gejammer Anfang des Jahres. Oh nein, Max mit 25 Sekunden ins Ziel gekommen. Also, ich finde es sehr erfrischend. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt dieses Wochenende. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht zuzusehen. Auch, dass mal nicht alle Autos ins Ziel gekommen sind. Ich fand das so extrem eigentlich dieses Jahr, wie zuverlässig die Autos sind. Es gab keine Ausfälle, es gab kaum Safety Cars in den ersten Rennen. Und jetzt hatten wir endlich mal alles. Wir hatten ein bisschen Regen, wir hatten Ausfälle, wir hatten strategische Fehlentscheidungen, siehe Ferrari. Und ja, ich bin ein kleiner glücklicher Formel-1-Fan gewesen am Sonntag.
Wenn die jetzt dann oder wenn sich das dann weiter so durchzieht und wir weiterhin ein paar Regentropfen bekommen und das sich dadurch dann immer so ein bisschen durcheinander schiebt, dann freue ich mich definitiv auch. Solange Red Bull da vorne kämpfen muss und nicht jedes Wochenende einen Sieg nach Hause fahren kann, freue ich mich auch, obwohl mein Herz ja aus dem Red Bull-Lager kommt. Aber so langsam bin ich es halt auch irgendwie leid, tatsächlich.
Verständlicherweise. Jetzt müssen wir aber leider doch noch drauf zu sprechen kommen. Ich meine, wir führen die ganze Zeit so ein bisschen einen Eiertanz da drum auf. Was war eigentlich dieses Wochenende schon wieder mit Ferrari los? Die hatten so ein bärenstarkes Wochenende in Monaco, um jetzt einfach auf gut Deutsch gesagt, und ich muss es leider tun, alles komplett verkackt haben.
Ja, also rabenschwarzes Wochenende. Leclerc mit den Motorproblemen, die sie da nicht in den Griff gekriegt haben, beziehungsweise es dann halt versucht haben, deswegen der erste Boxenstopp relativ lange, dass er da stand, da mit dem, dass sie ihn ausgemacht haben und wieder eingeschaltet haben. Aber dadurch war er ja schon so weit zurück, da wusstest du halt auch einfach, das ist keine Chance, dass er jemals überhaupt in die Punkte fahren wird. Und ihn dann rauszuziehen und das Material dann halt zu schonen, war ja dann auch okay. Und Sainz, das Auto verloren, fand ich jetzt dann halt auch ein bisschen unglücklich. Irgendwie lässt er so die letzten Wochen dann auch nach. Ich weiß nicht, ob er sich selber jetzt dann zu viel Druck macht, dass er sagt, boah, ich habe immer noch kein Cockpit für nächstes Jahr. Ich finde ihn ja eigentlich mittlerweile einen guten Fahrer und auch einen konstanten Fahrer, aber sein Bewerbungszeugnis ist jetzt gerade nicht das Beste aus den letzten paar Rennen.
Ja, das sehe ich auch so, dass er auch super, super stark in die Saison gestartet ist. Und man hatte nach den ersten 3-4 Rennen das Gefühl, also wer Sainz nicht nimmt, der ist selbst dran schuld. Aber mittlerweile, ich meine, die Türen schließen sich auch immer mehr. Perez wurde jetzt verlängert. An dieser Stelle muss ich übrigens auch noch sagen, ich habe es doch gesagt und ich habe es auch gewusst. Also ich denke, den Besen kann ich in der Ecke lassen. Aber es ist echt ein ganz schlechtes Bewerbungszeugnis, was er da momentan vollführt. Entweder ist er wirklich nicht mehr so motiviert oder er hat schon irgendwo unterschrieben und es ist noch nicht verkündet worden. Ja, wir wissen es nicht. Aber ich glaube auch, dass er sich da gerade nicht ganz so beliebt macht bei den neuen Teams. Da geht es aber nicht nur ihm so, sondern es gibt ja noch einen zweiten Fahrer, der definitiv auch weiß, dass er nächste Saison erstmal kein Cockpit mehr hat. Und das ist Ocon. Und ich sehe für ihn auch eigentlich mittlerweile sehr schwarz mit seinem unkollegialen Verhalten, dass er da ja noch irgendwelche anderen Teams für sich gewinnen kann. Wie siehst du das? Wo sieht man Ocon noch nächstes Jahr? Glaubst du, er bekommt noch ein Cockpit? Oder denkst du, er geht in die wohlverdiente Rente?
Also in der Formel 1 kann ich mir den tatsächlich überhaupt nicht mehr vorstellen, weil von den Top-Teams nimmt den keiner und Top-Teams sind auch zu in ihrer Fahrerpaarung. Bei Williams weiß ich nicht. Also er ist unkollegial, das merkt man an manchen Wochenenden immer wieder und den würde ich da auch nicht. Ich weiß nicht, ob er in der WEC eine Zukunft hat, dann weiterhin für Alpine, aber ich glaube einfach auch letzte Woche in Monaco war halt einfach, da ist das fast dann zum Überlaufen gekommen mit der Aktion in der ersten Runde. Da muss man nicht so reingehen.
Also in der WEC sehe ich den ehrlich gesagt auch nicht, weil das ist mehr Teamsport noch als die Formel 1. Da fährst du nicht allein dein Auto, sondern du bist halt mit mehreren Fahrern zusammen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann in der WEC Fuß fasst. Oder Alpine macht einen Switch, setzt einen Mick ins Formel 1 Auto und den Ocon dafür in den WEC Alpine. Aber das vermute ich auch nicht. Ich denke, Alpine ist durch mit Ocon. Die werden sich da wohl schon sehr klar ihm gegenüber positioniert haben und ihm mitgeteilt haben, dass ja das unkollegiale Verhalten dem Gasly gegenüber jetzt auch dazu geführt hat, dass er nächstes Jahr nicht mehr unter Vertrag genommen wird, weil seine Leistungen waren ja soweit immer in Ordnung für den Leistungsstand, den Alpine hat. Und er ist jetzt auch nicht wirklich schlechter oder besser als Gasly, die geben sich nicht viel, aber du brauchst halt keinen Fahrer, der Unruhe in ein Team bringt, der in einen Teamkollegen reincrasht und einfach für schlechte Stimmung sorgt. Und Ja, das ist auch ein Grund, warum ich den Ocon tatsächlich in der Formel 1 nicht mehr sehe. Und man muss auch mal ganz klar sagen, nicht jeder Fahrer, der jetzt aktuell ein Formel 1-Cockpit hat, muss auch nächstes Jahr noch ein Formel 1-Cockpit haben. Es gibt einige Fahrer, bei denen man sagen kann, okay, es reicht jetzt, ihr seid jetzt lang genug dabei. Das ist für mich ein Ocon, das ist für mich ein Bottas. Die brauche ich eigentlich nicht mehr unbedingt in der Formel 1, weil ja, von denen hatten wir jetzt die letzten Jahre dann doch auch genug. Bitte Zeit für Frischfleisch.
Ja, definitiv. In K-Mac kann von mir aus gerne auch noch in Ruhestand gehen.
Den habe ich ganz vergessen und ich glaube auch, dass der nicht weiterhin irgendwo übernommen wird. Also ich glaube, Haas wird nicht mit ihm weitermachen. Dafür hat er auch wirklich viel zu viel Schrott produziert dieses Jahr schon wieder. Und ich glaube auch, dass er da schon angezählt ist. Und welches andere Team nimmt ihn denn? Also ja, glaube ich nicht dran.
Ich sehe auch kein Team, was ja, die Fahrer halt mit offenen Armen empfangen möchte. So, wen würde ich denn jetzt noch? Also, wenn es nach mir gehen würde, dann hätte ja schon ein paar Frische da drinne, aber ich entscheide das ja leider nicht. In Ricciardo, den können wir auch gerne zusammen mit deinem Besen in die Ecke stellen.
Ja, da bin ich auch dafür. Er hat ja auch, glaube ich, hat er für nächstes Jahr einen Vertrag? Ich meine nicht, ne?
Da
Das ist
bin
auch noch
ich
ein
mir auch nicht sicher.
Cockpit. Nein, das Racing Bull Cockpit, also es waren beide tatsächlich vakant ab nächsten Jahr. Aber dadurch, dass er jetzt Yuki Tsunoda den Vertrag verlängert hat, was auch meiner Meinung nach absolut in Ordnung ist, weil er zeigt ja dieses Jahr eine gute Leistung. Aber auch das Cockpit, was aktuell noch Ricciardo besetzt, ist ab nächsten Jahr vakant. Ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich wäre es echt sinnvoll, wenn der liebe Dr. Marco, sein Schützling, den Liam Lawson endlich mal in ein Auto setzt, weil ich vermute, dass Lawson in der Lage ist, weitaus bessere Ergebnisse als Tsunoda und auch Ricciardo einzufahren. Und sie wären halt wirklich selbst dran schuld, wenn sie nicht weiterhin nehmen. Und, muss man dazu sagen, mit Ausrufezeichen, ich sehe in Lawson auch tatsächlich einen potenziellen Red Bull-Nachfolger, wenn dann Perez, ich hoffe, es in 2 Jahren in Rente geht.
Ich hoffe ja nicht, dass er noch 2 Jahre fährt, sondern dass sie den ein Jahr früher auf die Straße setzen. Aber einen Liam Lawson sehe ich da dann tendenziell auch. Also da würde ich mir auch wünschen, dass er halt nächstes Jahr dann im Auto sitzt, um dann jetzt dann auf die Saison mal zu zeigen, was er kann. Er hat letztes Jahr Spaß gemacht, wo er Ricciardo ersetzt hat. Und so halt dann auch Tsunoda muss dann halt mal wieder gefordert werden. Der hat mit Ricciardo keinen wirklichen Gegner. Und ich glaube, dass ein Lawson da dem noch mal so ein bisschen was abverlangen kann. Und ja, dass man da halt dann wirklich vielleicht zwei auf Augenhöhe, beziehungsweise Lawson halt ein Stückchen weiter vorne dann halt zu sehen ist. Aber es sind ja noch ein paar Cockpits zu vergeben. Ich bin gespannt, was sich da noch so tut.
Da bin ich auch absolut bei dir. Mir fehlt so ein bisschen eine richtige Benchmark zu Tsunoda. Momentan hat man wirklich das Gefühl, der hat ein Leistungsupgrade bekommen, ein persönliches Leistungsupgrade, nicht fürs Auto, sondern für sich selbst. Mir stellt sich aber die Frage, ist er wirklich besser oder ist Ricciardo einfach wirklich nur so schlecht? Und mir hat Lawson letztes Jahr auch sehr viel Spaß gemacht und wenn man überlegt, dass der ohne Formel 1 Vorerfahrung und auch, ich glaube, Suzuka kannte er ja gar nicht, in das Auto eingestiegen ist und instant bessere Ergebnisse eingefahren hat als Tsunoda, bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass er auch jetzt bessere Ergebnisse einfahren würde. Und Entschuldigung, aber Red Bull wäre dumm, wenn sie ihn nicht nächstes Jahr ins Cockpit setzen.
Da hoffe ich mal, dass der Doktor sich da durchsetzt und das unter Dach und Fach bekommt mit dem.
Das hoffe ich auch, weil ich glaube, dass die Personalie Ricardo auch nur im Racing Bull sitzt, weil sich doch der Horner für ihn stark gemacht hat, oder? Der Marco war jetzt nicht so von dieser Entscheidung überzeugt, glaube ich.
Nee, der Ricciardo hat tatsächlich da, glaube ich, viel oder das Cockpit bekommen, weil Horner wirklich gesagt hat, so, wir setzen ihn rein. Und ich glaube, Horners Hoffnung war auch, dass er ihn dann wieder ins A-Team holen kann. Aber ja, einfach nur halt strahlend durch die Gegend zu laufen und keine Leistungen zu bringen, ist nun mal kein Garant dafür, dass man in ein anderes Team befördert wird. Und es ist ja auch nun mal so, der ist halt nur das B-Team und das B-Team ist das Juniorenteam. Und Ricciardo ist einfach kein Junior mehr.
Also aus meiner Sicht finde ich das völlig vertretbar, dass du mit 35 noch als Junior bezeichnet wirst, um meine eigene persönliche Situation mal etwas aufzuwerten. Nein, da hast du schon absolut recht. Mehr als ein PR-Gag. Nein, das ist ein bisschen zu böse. Aber ja, mehr als PR ist es in meinen Augen einfach nicht. Der ist gut für die Promotion, für die PR, aber mit den Leistungen war es das. Und ich wiederhole mich auch immer nur. Ich meine, ich habe nicht grundlos gesagt, dass ich einen Besen fresse, wenn sie den Ricciardo wieder ins A-Team setzen. Mir war das von Anfang an klar, dass da nichts draus wird. Aber jetzt ist es nun mal so und wir müssen abwarten, wen sie nächstes Jahr engagieren. Ja, liebe Claudia, da wir es schon wieder geschafft haben, hier so richtig schön ins Schwurbeln abzutriften, würde ich sagen, kommen wir doch mal wieder zu unserer Abschlusskategorie, dass wir über unsere persönlichen Loser und Winner sprechen. Wie war es denn bei dir letztes Rennen? Wer ist dein Gewinner und wer dein Verlierer in Kanada?
Ich nehme als Gewinner vielleicht etwas aus der Reihe einfach mal Mercedes jetzt, weil sie mal mit beiden Autos relativ weit vorne gelandet sind. Russell mit der Pole Position also einen guten Eindruck hinterlassen hat für dieses Wochenende. Und deswegen gehe ich dieses Mal auf das Team Mercedes. Und Loser, ja, eigentlich müsste man halt Ferrari nehmen, weil sie in Monaco noch sehr gut performt haben und da den Sieg rausgeholt haben und hier halt alles wieder verloren haben.
Mein persönlicher Gewinner geht fast in deine Richtung, Claudia. Ich beschränke mich aber nicht auf das Team, sondern auf den einzelnen Fahrer. Mein Krönchen bekommt diese Woche George Russell, weil er die Pole Position eingefahren hat und im Rennen doch tatsächlich gut erstmal ja die Führung verteidigt hat und im nachfolgenden Rennen, auch wenn er dann ein paar Plätze einbüßen musste, sich doch wieder nach vorne gearbeitet hat, den Kampf mit seinem Weltmeister-Teamkollegen nicht gescheut hat und ihn dann in die Schranken gewiesen hat und dann noch ein wohlverdientes Podium eingefahren hat. Er hat das Auto zwar ein paar Mal verloren im Rennen, hat das aber dann doch irgendwo so gut gemanagt, dass er, wie gesagt, auf P3 wieder rausgekommen ist. Und dafür ist er dann mein Sieger, gerade wenn man das vergleicht mit den Ergebnissen der letzten Rennen dieser Saison. Ja, als persönlichen Verlierer hätte ich ja auch sehr gerne Ferrari genommen, aber es gab tatsächlich einen, der noch viel schlechter war als Ferrari in Summe. Und das ist leider Sergio Perez schon wieder. Ich glaube, der ist mittlerweile auch Dauergast in dieser Kategorie, da er eine 2-jährige Verlängerung von Red Bull bekommen hat, es dann noch nicht mal schafft, ins Q2 zu kommen, es noch nicht mal schafft, das Auto heil zu lassen und ins Ziel zu bringen, sich eigenverschuldet rausdreht, sein Auto kaputt fährt und wieder jede Menge Schrott produziert. Also da bleibt mir nichts anderes übrig, als ihm ja den schwarzen Peter dieses Mal zuzuschieben. Dann waren wir gerade schon so richtig schön am Schwurbeln und haben uns mal wieder in die Silly Season begeben, die gefühlt schon vor Beginn der Saison angefangen hat. Brandaktuell ist heute ein Leak veröffentlicht worden, wohl eher nicht. RTL hat da was geteilt in den sozialen Medien, dass sie Informationen hätten, dass wohl das Mercedes-Cockpit für nächste Saison besetzt wurde. Ja, ob es mich wundert oder nicht. Ja, doch, eigentlich, das ist eine Entscheidung, hätte ich nicht mit gerechnet. Also man muss dazu sagen, es ist noch nicht offiziell. Und zwar soll wohl in den nächsten Tagen bestätigt werden, dass Kimi Antonelli, der 17-Jährige, ab 2025 den Posten von Hamilton übernimmt. Ist insofern für mich verwunderlich, da Mercedes noch nie einen Rookie direkt ins Cockpit gesetzt hat. Man muss nur überlegen, wie lange Russell auf die Beförderung warten musste, dass er von Williams endlich dann weg konnte. Und jetzt wollen sie direkt einen Rookie ins Cockpit setzen, auch wenn er ja wohl das absolute Ausnahme- und Wunderkind sein soll. Ja, was hältst du davon, Claudia, wenn das tatsächlich so kommen sollte?
Ich hoffe, dass er die Leistung abliefert, die Mercedes sich von ihm verspricht, dass er direkt gut ankommt. Ja, ihm wenig, also natürlich muss er lernen, in der Formel 1 klarzukommen, aber ich hoffe für ihn, dass er das schnell lernt, das System, und dass er schnell dann auch Leistungen bringt, um das zu bestätigen, was da ja jetzt auch schon wieder alle sagen, dass er das nächste Wunderkind ist. Ich hab's nicht mehr so mit den Begriffen Wunderkind, weil wir haben ein paar Fahrer auf dem oder im Feld, die Wunderkinder sind. Und
wen meinst du denn?
Ich glaube, unsere Hörer wissen da ganz genau, wen wir meinen. Deswegen, ich finde es halt da schwierig. Ich glaube, ich hatte es Anfang der Saison gesagt, dass sie Antonelli nehmen werden oder zu dem Zeitpunkt, als das kam. Bin aber dann doch überrascht, dass sie den Weg gehen. Aber hey, ne, wenn nicht jetzt, wann willst du ihm dann die Chance geben? Und ich sehe Russell auch nicht als Teamführer. Also ich sehe den nicht als klare Nummer eins bei dem Team. Und deswegen, ich schätze mal das so ein, dass Mercedes erstmal sich wieder finden muss, in den Rollen finden muss. Und ich glaube, das wird da auch schwer, mit 25, 26 oder 27 überhaupt wieder an eine Weltmeisterschaft zu denken.
Und was ich mir auch vorstellen könnte, dass sie so ein bisschen dem McLaren-Beispiel nacheifern. Die waren ja auch mutig und haben den Norris 2019, war es glaube ich, als Rookie ins Cockpit gesetzt, wurden nicht enttäuscht. Der hat ja wirklich von Anfang an richtig gut Leistungen gebracht, war von Anfang an auf einer Höhe mit Sainz, konnte ihn dann sogar auch echt gut ärgern und hat auch teilweise bessere Ergebnisse eingefahren. Und man muss dazu sagen, dass McLaren zu der Zeit ja auch noch wirklich bedeutend schlechter war als jetzt und man da vielleicht eher das Risiko eingehen kann. Und Mercedes weiß natürlich auch, dass sie aktuell nicht in der Lage sind, um die Weltmeisterschaft mitzufahren, sei es Konstrukteurs- oder Fahrradweltmeisterschaft. Na, bist du, glaube ich, dann doch eher bereit, mal dieses Risiko einzugehen. Und McLaren hat es jetzt auch noch ein zweites Mal gemacht mit einem Oscar Piastri, der auch von Anfang an super Leistungen gebracht hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass die damit irgendwie so ein bisschen die Vorreiter waren und andere Teams dazu inspiriert haben, dem Ganzen doch auch mal eine Chance zu geben. Weil was wäre sonst die Option, den Antonelli wieder bei Williams zu parken, bei einem sauschlechten Team? Entweder ihm geht es dann vielleicht so wie einem Mick Schumacher, dass er im Sumpf versinkt und er als ja das ewige Talent auch gehandelt wird, weil du musst dann halt schon als Rookie ja so eine Saison hinlegen wie Leclerc damals bei Sauber, dass du halt wirklich echt mit einem Auto, was es eigentlich nicht kann, regelmäßig in die Punkte fahren. Und wenn es das Auto nicht hergibt, dann hat natürlich der Rookie gleich den Ruf, so, ja, kann nix, ist zu langsam, auch wenn das Auto definitiv nicht in der Lage ist, in die Punkte zu fahren. Ich meine, du kannst auch einen Max Verstappen nicht in den Sauber setzen und dann erwarten, dass der auf dem Podium ins Ziel kommt. Das wird auch nicht funktionieren. Und von daher bin ich mal gespannt, ob Antonelli dann Norris und Piastri nacheifert und die Chancen nutzt. Spannend wäre es auf jeden Fall. Und ich habe ja am Anfang noch zu dir gesagt, als du meintest, ja, ich sehe Antonelli da im Cockpit, so, die setzt noch keinen Rookie ins Cockpit. Aber wenn man die Option mal durchgeht, ich glaube nicht, dass der Toto und Max Verstappen anheuern kann. Dafür ist es mittlerweile auch zurück geworden wieder in dem Team. Und wer bleibt denn noch? Also, ja, Toto wird ja auch regelmäßig angesprochen, wie sieht's aus, hast du Mick auf der Karte? Da glaubt doch auch keiner wirklich dran. Ich meine, der macht ihm immer wieder ja schöne Augen und schmiert ihm Honig ums Maul und redet vor den deutschen Mädchen, wie toll er das doch alles macht im Sim. Aber es rechnet doch keiner wirklich ernsthaft damit, dass Mick Schumacher eine Option wäre für das Mercedes-Cockpit. In Ocon glaube ich nicht. Das wird auch mit Russell absolut nicht gut gehen. Und wer bleibt denn dann noch? Sainz und Russell sehe ich auch absolut als keine gute Kombi.
Nee, du musst ja auch irgendwann halt mutig werden. Und wenn Mercedes jetzt diesen Schritt macht und Mut beweist, auf Dauer. Also man hat es ja halt dann auch bei McLaren gesehen. Ne? Die hatten den Mut. Norris hat sich Bombe entwickelt. Piastri letztes Jahr als Rookie eine Bombensaison hingelegt. Der macht da auch weiter, wo er aufgehört hat. Der holt die Punkte. Also ich finde McLaren schafft es momentan einfach halt in der Kombination, in der sie sind, zu begeistern. Und ich glaube auch viele junge Menschen zu begeistern. Und ja, dass da auch wieder dann halt so, die Jungen danach kommen, und mich freut das, dass es jetzt ein Team wieder dabei ist, was halt aufmischen kann.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, wie das Fahrerkarussell sich noch weiter dreht. Also langsam kommt ja dann doch ein bisschen Fahrt auf, und ich lehne mich mal ganz entspannt zurück und warte ab, wann die News über Antonelli veröffentlicht wird. Aber da jetzt ja schon ein paar Informationen anscheinend nach außen gedrungen sind, fühlen sich dann ja meistens die Teams dazu genötigt, eine offizielle Information rauszugeben. Ja, das nächste Rennen ist dann leider nicht diese Woche, sondern nächste Woche in Barcelona. Ich bin mal gespannt, weil eigentlich ist Barcelona ja auch eher so ein bisschen Schnarchrennen. Aber vielleicht werden wir ja eines Besseren belehrt, wer weiß. Ja, an der Stelle, liebe Zuhörer, würde ich mich, beziehungsweise würden wir uns von euch verabschieden. Die liebe Claudia und ich haben euch hoffentlich gut unterhalten, wünschen euch eine gute Restwoche. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Falls ihr bis dahin Sehnsucht habt oder auch ein bisschen Formel-1-Content haben möchtet, dann schaut doch einfach auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns auf TikTok und Instagram. Und ansonsten habt eine gute Woche und bis bald. Ciao.
Tschüss.